Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bitel TV einfach anders. Ja, ich freue mich riesig aus diversen Gründen. So oder so mit Rainer zu sprechen macht immer Spaß, weil ich mag ihn einfach auch als Mensch. Und dann haben wir natürlich das zu besprechen, was gestern im Corona-Ausschuss war. Das ist ja auch immer sehr spannend. Und nicht zu vergessen, es gibt ein wirklich, man kann wirklich auch sagen, ein sensationelles Urteil, was wir dann auch streifen können, obwohl das natürlich noch nicht im Detail alles lesen werden konnte, weil es ist so groß und aber das ist der Hammer. Da bin ich natürlich auch gespannt, was Rainer zu sagen hat aus rechtlicher Sicht, warum es so wichtig ist, auch wenn es nur, glaube ich, ein Schulungsgericht war, oder wenn ich das kann den Rainer noch genauer sagen, aber das werden wir noch genau im Detail besprechen. Jetzt schauen wir mal, ob die Verbindung funktioniert. Ich schaue mal in den Chat. Da sind wir wieder. Bodo ist auch live. Sehr gut. Gleichzeitig Bodo live. Das wäre jetzt nicht optimal, aber ist egal, kann man auch später schauen. Ich sperre uns in der Halle zusammen. Ja, wie auch immer. Fühle mich kommt. Jawohl, gleich wird er zugeschaltet. Ich schaue jetzt gerade wegen der Verbindung. Wir sind schon ein paar Leute da. Es sind schon fast 3000, die schon zuschauen. Herzlich willkommen. Sehr gut. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Stream. Das könnte auch ein Wendepunkt sein. Man muss jetzt natürlich nicht zu schnell alles loben, aber nichtsdestotrotz ist das eine Hammersache. Wir werden das miteinander jetzt durchgehen. Ich freue mich sehr. Ich kenne ihn noch nicht. Doch, ich habe ihn auch schon mal persönlich gesehen, aber für mich schon fast wie ein Freund geworden. Lieber Rainer, herzlich willkommen. Hi
Hallo
Rainer.
Roger.
Hi.
Hallo.
Ja, ich glaube, heute ein aus verschiedenen Gründen ein spezieller Tag. Das können wir, glaube ich, so sagen. Wir werden, glaube ich, zum zweiten Teil das Urteil anschauen. Aber ich glaube, wir können schon vorwegnehmen, dass das ein sehr, sehr, sehr gutes Urteil ist für die Bewegung, für die ganze Bewegung. Was das genau heißt, werden wir im zweiten Teil besprechen. Ich war heute live in Wien, in der Schweiz, in Altdorf. Das war ja, wurde ja verboten. Die Leute gingen trotzdem hin. Du musst dir mal vorstellen, wirklich, Wilhelm Tell sagt dir wahrscheinlich was. Denkmal von Wilhelm Tell. Die Leute kamen mit den Kuhglocken ganz friedlich. Und was, das Einzige, was die Polizei wussten, war Pfefferspray einzusetzen. Und die haben nichts gemacht. Aber soweit sind wir. Ich glaube, das war ein historischer Moment, dass vielleicht die Leute dann auch mal draußen sehen, was ist denn da los? Die haben wirklich überhaupt nicht aggressiv, überhaupt nicht irgendwie jemand angegriffen. Aber so läuft es momentan in der, fast in der ganzen Welt. Und ich hoffe, dass wir da bald ein Ende machen können. Ich habe da auch noch Bodo kurz live. Hat auch nochmal betont, dass es wichtig ist, dass wir friedlich bleiben. Ich glaube, das ist auch deine Meinung, weil wir dürfen uns nicht provozieren lassen, weil es genau das, was sie wollen. Aber ich habe jetzt genug geredet heute. Ich glaube, jetzt kannst du mal ein bisschen sagen, wie war es am Freitag der Corona-Ausschuss? Ich glaube, es war wieder eine wichtige Sitzung, wie jede, aber was war so, waren die Hauptpunkte?
Also das Interessante an dieser Sitzung war zum einen, dass wir, ich glaube, vier echte Unternehmer da hatten. Zwei waren persönlich da, zwei waren zugeschaltet. Und dass wir wieder einen Mann aus Israel hatten. Das ist der Rabbi Weismann. Das ist eigentlich ein Amerikaner, der vor 13 oder 14 Jahren, hat er, glaube ich, vor 13 Jahren Israel verlassen hat. Ein orthodoxer Jude, Rabbi, natürlich sehr religiös, aber auch sehr klug. Und das, was er uns erzählt hat, das war schon beeindruckend und in Teilen auch beängstigend. Angefangen haben wir mit Martin Schwab, der nochmal Bezug genommen hat auf die Tests, die das bewegt ja im Moment die meisten Menschen in Deutschland und wahrscheinlich weltweit, weil das ist ja dieser Lockstep-Approach. Man versucht ja alles überall gleichzeitig durchzusetzen, um diese Agenda durchzupushen, denn die bröckelt denen ja unter den Händen weg. Ich habe hier von jemandem aus Österreich den Hinweis erhalten, es ist ein Arzt und gleichzeitig ein Unternehmer, der sagt, tja, also irgendwie geht deren Plan ja nicht richtig auf. Die Sache mit der Energieabschneidung und mit dem Blockieren des Suezkanals hat ja alles nicht so ganz richtig passiert. Er habe den Eindruck, dass das Einzige, was die überhaupt noch in der Hand haben, Panik ist. Und ansonsten haben sie die Kontrolle verloren. Das könnte sehr gut sein. Jedenfalls hat Martin Schwab nochmal darauf hingewiesen, dass die bei diesen Tests, wo ja auch massiv jetzt Ärzte gezwungen werden sollen, bei den Tests mitzumachen, sich gegenseitig zu testen, aber auch ihre Schüler beim Testen zu beaufsichtigen. Das ist ja kein medizinisch geschultes Personal, dass diese Tests in jedem Falle gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Das ist höherrangiges Recht, das ist immer über den von den Landesregierungen erlassenen Verordnungen. Und was da also in den Schulen passiert, das ist in jedem Falle ein Verstoß dagegen. Er hat auch noch mal auf eine schöne Entscheidung des OVG Lüneburg, das ist hier in Niedersachsen, das Oberverwaltungsgericht oder ein Oberverwaltungsgericht hingewiesen, was glaube ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil dann gleich das nächste Urteil kam, weil die Ausgangssperren, glaube ich, aufgehoben hat oder bestätigt hat, was das Verwaltungsgericht sagt. Ich kann es gar nicht mehr so genau lesen hier. Es gab aber auch noch ein beängstigendes Urteil, nämlich das des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, welches bestätigt, in einem slowenischen Verfahren war das wohl, dass Zwangsimpfungen gegebenenfalls okay sind. Betraf nicht diese hier, betraf andere Impfungen. Darüber haben wir dann auch später mit den Anwälten in den USA gesprochen. Da ist ja hier noch eine ganz entscheidende Frage, sind das überhaupt Impfungen? Oder ist es so, wie Dr. Hotze und eigentlich alle Fachleute sagen, ist es nicht vielmehr ein gentherapeutisches Experiment, was nur deshalb zur Impfung umdefiniert wurde, weil man es erstens injiziert und zweitens behauptet, es würde zur Immunität führen. Das ist die Definition, die normalerweise der Impfung zukommt. Nun
Aber in
wissen wir
Bezug
inzwischen,
auf die Herdenimmunität ganz kurz, das sagen ja Sie offiziell, dass Sie ganz klar sagen, Sie können noch nicht sicherstellen, dass die Herdenimmunität sichergestellt wird. Das sagen Sie ja auch ganz öffentlich.
dass überhaupt eine Immunität hergestellt wird. Das können Sie nicht sagen. Das haben die Hersteller ja auch gesagt. Das ist schon ziemlich beängstigend, das darf man auch nicht vergessen, dass die Hersteller, als sie ihre Impfstoffe angemeldet haben, die ja nicht als Impfstoffe, sondern eben als gentherapeutische Experimente angemeldet haben. Und nur dadurch, dass es jetzt injiziert wird und angeblich zur Immunität führt, obwohl die Hersteller selber sagen, nee, tut's nicht, denn man braucht ja sozusagen alle 3 Tage eine neue Impfung. Das ist unfassbar.
Ja, und was viele auch nicht wissen, ist, dass ja diese Impfstoffe sind zwar jetzt zugelassen, aber es ist ja nicht eine permanente Zulassung, sondern ich glaube, es ist für ein Jahr oder irgendwie sowas. Und das würde ganz klar heißen, aktuell werden die Studien weitergemacht. Also wir sind, wenn man es ein bisschen aggressiv ausdrückt, sind wir Laborratten.
Das ist der Fall. Das ist genau der Fall, denn es gibt keine richtige Studie dafür. Es gibt die sogenannte teleskopierte Testphase, aber es gibt zu einer normalen Studie gehört so eine Laborphase, das ist die Präklinik, nennt man das auch. Dann gehört dazu tiermedizinische Versuche und dann gehören dazu die Phasen 1, 2 und 3 am Menschen. Diese tiermedizinischen Versuche hat es gar nicht gegeben und die Menschentests, die finden jetzt gerade statt. Wir haben gerade aus den USA eine Information bekommen. Ich glaube, Johnson & Johnson ist auch mit dem Impfstoff rausgekommen. Da ist ein Beipackzettel dabei, der ist komplett weiß. Kannst du so auseinanderfalten, riesengroß, komplett weiß. Und da sagte die Frau, die das verschickt hat, das ist ja wohl der beste Beweis dafür, dass es sich hier um einen medizinischen Versuch handelt am lebenden Objekt. Denn wenn da noch nicht mal was draufsteht, dann scheint der Impfstoff ja noch nicht so wirklich durch die entscheidenden Prüfstationen gegangen zu sein. Ja,
Krass.
genau das ist der Punkt. Und das ist insbesondere bedrückend. Das hat uns dann der Rabbi Weismann danach erzählt. Das ist insbesondere bedrückend, wenn man sieht, dass es sich hier um einen deutschen Impfstoff bei BioNTech Pfizer um einen deutschen Impfstoff handelt. Impfstoff in Anführungsstrichen, der an jüdischen Menschen, an Israelis, sie sind nicht alles Juden da, aber dennoch an überwiegend jüdischen Menschen letzten Endes ausgetestet wird. Das sind gentherapeutische Versuche, die verboten sind, die nach der Menschenrechtskonvention verboten sind. Aber weil man ihnen versucht hat, den Anstrich einer Impfung zu geben, soll es eben trotzdem funktionieren. Dieser Rabbi Weismann war sehr, sehr outspoken. So deutlich habe ich bisher noch niemanden gehört. Er sagt, das erste Mal sei jetzt nach Israel besteht seit 70 Jahren, aber das erste Mal sei sich die Regierung, die immer gegeneinander oder aufeinander losgegangen ist, sei sich die Regierung komplett einig in zwei Punkten, nämlich, dass es keine Menschenrechte mehr gibt und dass man Menschen zwingen kann, sich impfen zu lassen. Wir haben gefragt, wieso das denn? Was meinen Sie denn, wieso das so ist? Dann sagt er, die haben komplett ausverkauft. Die Regierung hat sich komplett kaufen lassen. Es geht um Money, Power and Evil, also Geld, Macht und das Böse, so hat er es beschrieben. Hat dann wieder sich zurückgezogen auf die religiöse Position, sagte, wir werden das schon schaffen, aber wir müssen uns alle dazu anstrengen, das zu schaffen. Und dann, weil er eben ein orthodoxer Jude ist, Viviane hat da ein bisschen reingegrätscht und gesagt, Moment, wir können uns vielleicht auch auf eine spirituelle Ebene einigen. Nee, sagt er, wenn man Gott aus der Gleichung nimmt, dann wird das alles nichts. Also er sagt, vertraut auf Gott. Verhaltet euch so, wie ihr es tun müsst, dann, damit das Gute passiert. Gott hat noch nie verloren, das Gute hat immer gewonnen. Allerdings, und das war ziemlich bedrückend zu hören, allerdings sagt er, es gäbe da so eine Prophezeiung, die muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil ob sowas wahr ist oder nicht, kann man immer erst am Ende feststellen. End of Days hat er die genannt. Ich weiß nicht genau, worauf er sich bezogen hat, aber er sagte, wir müssen damit rechnen, dass tatsächlich, es geht ja auch um Bevölkerungsreduktion, es wird ja auch offen ausgesprochen, Bevölkerungs- oder Population Control nennen die das, dass man muss damit rechnen, sagt er, dass zwei Drittel der Menschheit den Plagen, also hier wohl der Corona-Pandemie und Kriegen, wenn die dann auch noch einsetzen, zum Opfer fallen. Hat trotzdem aber gesagt, es liegt an uns, es liegt an uns und an unserem Verhalten. Wenn wir uns wehren, dann muss es nicht so weit kommen. Aber am Ende, so war er vollkommen sicher und zuverlässig, würde das Gute sich durchsetzen und würden die Bösen dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Sie werden dafür am Ende bezahlen müssen, so hat er es deutlich gesagt. Aber es war schon, also das basiert alles bei ihm auf der Tora. Das ist ja auch verständlich. Der Mann ist eben orthodoxer Jude. Er sagt, das Merkwürdige sei, dass jetzt so oft nachgewiesen worden sei, dass diese Regierung ihre eigenen Bürger belügt, dass gemäß den Regeln der Tora, also wir würden das so übersetzen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, gemäß den Regeln der Tora diese Lügner nie wieder gehört werden dürfen. Insbesondere nach den Regeln der Tora, hat er zitiert, darf jemand, der als Lügner entlarvt worden ist, auch nie wieder im Gericht als Zeuge aussagen. Hier sind das genau die Leute, die die Regierungsgeschäfte betreiben. 50% der Bevölkerung in Israel sei noch nicht geimpft, sagt er. Die meisten Geimpften sind über 60. Jetzt allerdings würde man auch versuchen, die Kinder in die Impfung hineinzuzwingen. Das ist aus seiner Sicht Child Abuse, also massiver Kindesmissbrauch. Ich würde fast schon sagen, ritualisierter Kindesmissbrauch. Auch bei ihm sagt er, ist es so, dass in Israel die Medien die treibende Kraft sind. Und den Eindruck kann man natürlich weltweit haben. Und wenn das, was der österreichische Mediziner uns geschrieben hat, zutrifft, dass sie also mit ihrer Weisheit am Ende sind, mit ihren Maßnahmen nicht den Erfolg hatten, den sie eigentlich haben wollten, sondern ausschließlich noch über die Panikmasche verfügen, dann sind tatsächlich die Medien im Zentrum des Geschehens. Denn ohne die ist diese Panikmache überhaupt nicht denkbar. Ja. Das Rechtssystem, sagt er, sei auch korrupt in Israel. Deswegen muss jeder seine eigene Sache machen. Nur Gott kann uns retten, sagt er. Die andere Seite, das ist wieder bezeichnend, die andere Seite versuche, Gott zu sein. Also Allmächtigkeitsfantasien, die sehen wir überdeutlich. Aber das Gute, sagt er, das hat sich Gott noch nie bieten lassen. Am Ende hat er immer gewonnen. Ja. Wolfgang Wodak hat sich dann zwischendrin eingeklinkt, hat gesagt, Mensch, das sind ja erstaunliche Parallelen zwischen deiner theologischen Herangehensweise und der Biologie. Die biologischen Erkenntnisse, die scheinen sich ja da zu decken. Die Ursache für so viel, ja, Böses oder Schlechtes, sagt Wolfgang Wodak, ist wohl die, dass wir einfach nicht aufgepasst haben. Wir haben die Gefahr für die Demokratie einfach nicht ernst genommen. Immerhin, Wolfgang Wodak sagte dann, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja sowas wie ein Erwachen in Deutschland zustande. Es gab ja sowas wie eine Aufarbeitung. Ehrlich gesagt, ich habe meine Zweifel, ob das wirklich so gewesen ist oder ob das nur ein missglückter Versuch war. Aber immerhin 70 Jahre friedlich und jetzt merkt man erst recht, was los ist. Daraufhin hat der Rabbi darauf hingewiesen, nee, der Holocaust ist nie vorbei gewesen. Und man darf nicht erst da anfangen, wo der Krieg zu Ende war, sondern man muss gerade jetzt auf den Beginn der ganzen Nummer abzielen und auf den Beginn 1933 und die folgenden Jahre gucken, um die Parallelen zu dem, was heute geschieht, nicht zu übersehen. Das haben uns ausnahmslos alle Israelis und Menschen jüdischen Glaubens, mit denen wir gesprochen haben, so bestätigt. Seht diese Parallelen, damit ihr die Warnungen nicht überseht. Er sagt auch, die Bösen, die von der anderen Seite, da muss man nochmal erinnern, Vera Sharaf hat ja gesagt, sie können es gar nicht glauben, dass sie jetzt plötzlich gegen genau die gleichen Menschen wieder kämpfen muss, gegen die sie damals vor 75 Jahren gekämpft hat. Dann sagt der Rabbi Weismann, auch die Bösen haben was gelernt aus dem Scheitern des Holocaust. Die haben gelernt, wie man es das nächste Mal besser macht. Und das versuchen die jetzt gerade. Dann auch nochmal auf einen Namen habe ich vergessen, auf einen offenbar bekannten Rabbi hingewiesen, der auch gleichzeitig sowas wie ein Gesundheitsapostel, könnte man vielleicht sagen, war, der immer seine Mitmenschen darauf aufmerksam gemacht hat, ihr seid gesund, wenn ihr euch gesund ernährt, wenn ihr genug Schlaf kriegt, ein bisschen Exercise macht und so weiter. Damit habe er eigentlich seinen eigenen Job als Gesundheitsapostel, als Arzt überflüssig gemacht. Aber das seien die zentralen Dinge, um die man sich kümmern muss, damit man auch sieht, dass das, was jetzt und nicht erst jetzt, sondern seit sicherlich einigen Jahrzehnten passiert, diese Nahrungsmittelindustrie, die teilweise wirklich mit, ich meine, jeder kennt ja diese Berichte darüber, wie dieses Fastfood die Leute krank macht. Das sei das eine, was man sich auf keinen Fall reinziehen soll. Und das andere sind natürlich die ganzen pharmazeutischen Dinge, die als Gifte, sagt, so bezeichnet er das, in den Körper kommen. Ja. Man sollte sich lieber an diese alten Sachen erinnern. Damit würde man wohl besser fahren. Ja, jedenfalls hat er als Viviane dann versucht, so einen Common Ground auch mit spirituell zu finden, weil sie ein bisschen weg wollte von dieser streng religiösen Auffassung. Er sagt, nee, Gott aus der Gleichung zu nehmen, das geht nicht. Aber ihr könnt es bezeichnen, wie ihr wollt, aber es gibt diesen Gott. Jeder glaubt ja sowieso an irgendwas. Der eine an einen Gott mit einem kleinen G, das sei meistens das Falsche. Weißt du, 3 Ferraris, 4 Ferraris, wie viel müssen es denn sein? Und der andere an dem mit dem großen G, das sei das, worauf es ankomme. Ja, dann hatten wir wieder also diese wunderbare Einführung und vor allem die deutlich warnenden Hinweise darauf, dass, wenn wir hier nicht aufpassen, wir tatsächlich mit einer Bevölkerungsreduktion in Höhe von 2/3 rechnen müssen. Es ist auf einer religiösen Basis gekommen. Er bezieht sich auf eine Prophezeiung. Wie korrekt das ist, weiß man nicht. Aber dass die Reise dahin gehen soll, sagt die andere Seite ja relativ deutlich. Also das ist nicht so, dass wir da groß in irgendwelchen geheimen Kanälen nachlesen müssen, sondern es ist so. Ja, und dann haben wir die Unternehmer gehört.
Es gibt ja da, wenn man natürlich der Bill Gates die 7 Milliarden Menschen impfen will und das in regelmäßigen Abständen, wenn die Experten dann recht haben, was das für Konsequenzen hat, dann kannst du ja ausrechnen, dass das 2/3 möglich, sehr gut möglich sind. Wir haben ja im Herbst wird ja die erste mögliche Überreaktion kommen von unserem Immunsystem, wie die Experten das erklären. Falls das eintritt, sieht es nicht gut aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, wir haben den Sommer noch Zeit, das wirklich zu drehen. Nachher wird es einfach schwierig.
Das sehen wir alle genauso. Wir müssen schnell handeln. Der Tipping Point ist nah. In die eine oder in die andere Richtung. Jetzt haben wir eine Make-or-Break-Situation sozusagen. Die andere Seite ist, das sieht man ihnen ja an. Ich habe es ja neulich schon mal gesagt, die andere Seite steht schwer unter Druck. Und die andere Seite, ich meine damit jetzt nur die, ja, die Marionetten, die da rumlaufen, also Frau Merkel, Herr Söder und so weiter, Herr Drosten, Herr Wieler, weiß sicherlich auch, dass sie, wenn sie ihren Auftrag in Anführungsstrichen nicht durchführen, ihnen niemand zur Hilfe kommen wird. Das ist dieser berühmte Spruch, to throw them under the bus, sagen die Amerikaner. Und genau das wird dann passieren. Ich
Ja,
glaube,
ganz
das
klar.
ahnen wir auch. Deswegen ist das der Moment, wo wir eigentlich angreifen müssen. Und das sagen die Kollegen in den USA, Kanada und sonst wo auch. Ich habe dir, glaube ich, gestern gesagt, dass ich abends vorher, vor der Ausschusssitzung, noch ein Interview, das werden wir nochmal filmen müssen, aber weil es so schlecht beleuchtet war, ein Interview mit dem Kollegen Michael Swinwood gemacht haben. Der hat ja schon eine Sammelklage anhängig, macht eine zweite und spricht darüber. Die zweite ist nur für Kinder. Also es wird eine internationale, weil er einen Staat, das muss man mal erklären. Er hat repräsentative Kläger für einen Unternehmer jemanden, für einen Behinderten jemanden und natürlich auch für die Indianer, die ihm besonders am Herzen liegen, ein. Und dann hat er noch John Doe, glaube ich, eingetragen. John Doe ist so ein Allerweltsname. Das ist ein Statthalter. Das ist für all die, die international danach reinkommen, sobald das Ding richtig läuft. So ähnlich wird das auch mit der Kinder-Class Action laufen. Und die wird er zusammen mit zwei Kollegen, einen davon kenne ich schon, aus der Provinz Quebec machen. Das sind die französischsprachigen Kanadier. Er kommt aus der Provinz Ontario. Dazu soll es auch ein Interview, glaube ich, unter anderem mit Bobby Kennedy und mir geben. Das wird irgendwann für nächste Woche geplant. Also da ist richtig was am Laufen. Da sind etliche Kollegen jetzt auch in Australien unterwegs, die allesamt on the same page sind. Auch diese Entscheidung jetzt des Amtsgerichts Weimar, die absolut grandios ist, weil sie mit wirklichen, dichten Sachverständigenbeweis unterlegt ist. Auch diese Entscheidung geht gerade um die Welt. Wir haben die von der Kollegin, die sie erstritten hat, und haben sie weitergegeben.
Kannst
Also
du mal
da.
schnell einblenden, schneller Link da, dass das Urteil da, Sensationsurteil aus Weimar, keine Masken, keinen Abstand, keine Tests mehr für Schüler.
Ja.
Und das ist wirklich, kann man einiges nachlesen. Was ich spannend gefunden habe, irgendwas geheißen, der Richter da, der Richter stellte fest, oder stellt fest, die Kinder werden psychisch, physisch, psychisch und pädagogisch geschädigt und in ihren Rechten verletzt, ohne dass dem ein Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte gegenübersteht. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kannst du jetzt besser erklären als ich. Glaube ich, was wichtig ist, dass da ein Gutachten war, oder? Das war ja diese Menschen, also diese
Drei.
Experten, drei Stück,
Ja.
Kubander, dann Ulrike Kämmerer und noch Ines Kapstein, wo das
Ja.
Ganze untermauert. Und ich glaube, das ist das, was glaube ich, jetzt du auch rechtlich bei uns ein bisschen erklären kann. Wieso ist das so sensationell?
Ja, wir hatten ja bisher schon zwei solche Urteile, und ich will das noch mal betonen. Also das portugiesische Berufungsgerichtsurteil, das betraf vier deutsche Touristen. Einer von denen war angeblich infiziert, also positiv getestet, und deswegen hat man alle eingesperrt, also in Quarantäne gepackt. Und das Gericht hat damals, allerdings ohne Beweis zu erheben, das heißt ohne sich Sachverständige anzuhören, schlicht aufgrund der verfügbaren Erkenntnisse. Ne, man kann ja auch im Internet nachlesen, was kann so ein PCR-Test. Man kann auch gucken, was hat eigentlich Carey Mullis dazu gesagt. Aufgrund der verfügbaren Erkenntnisse festgestellt, dass der PCR-Test keine geeignete Grundlage zur Feststellung von Infektionen ist und deshalb damals die Quarantäneanordnung aufgehoben. Das Verwaltungsgericht in Wien, was vor 10 Tagen oder so eine ähnliche Entscheidung gemacht hat, auch super geschrieben, beide Gerichte wirklich super geschrieben, hat das ebenfalls ohne Beweisaufnahme gemacht, einfach aufgrund der allgemein verfügbaren Erkenntnisse. Dieses Gericht hat sich hingesetzt und hat sich eine riesenhafte Mühe gemacht. Ich glaube, das Urteil ist über 170 Seiten lang mit umfangreichen Zitaten auch aus den Gutachten, und hat eben diese drei Gutachter dazu gehört, Professor Kubandner, Professor Kämmerer und Professor Kapstein, und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Kinder hier physisch und psychisch schwer geschädigt werden durch diese Masken. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber beim Überfliegen gesehen, dass eins der Kinder schwere Kopfschmerzen hatte, sich erbrechen musste, natürlich psychisch gelitten hatte. Das Ganze kann man nur als Folter einordnen und unter dem Aspekt wird es ja auch diskutiert. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht komplett gelesen. Ich habe aber gesehen, dass es auch unter diesem Aspekt diskutiert wird. Warum? Weil offenbar eine Lehrerin eins der Kinder, was mit Maskenattest zur Schule kam, das aber nicht anerkannt wurde, das allein ist schon nicht zu fassen. Woher nimmt denn ein Schulleiter, also offenbar hat der Schulleiter hier gesagt, es ist mir doch egal, was ein Mediziner sagt, ich entscheide, ob einer eine Maske tragen muss oder nicht. Ne? Dann sollte man ihm vielleicht auch bei der nächsten Operation sagen, ist doch egal, ob es ein Mediziner macht oder ob das irgendein Fleischergeselle macht. Ne?
Ja.
Also unfassbar. Jedenfalls unter diesem Aspekt wird das Urteil auch diskutiert. Und kommt dann zu dem Ergebnis, dass, ach so, weil die Lehrerin gesagt, das Kind nicht mal mehr mit dem Namen angesprochen hat, sondern du da ohne Maske. Das war alles, was sie zu ihm, und er musste sich in die Ecke setzen. Also, wie gesagt, das Urteil sollte man sich durchlesen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber es wird natürlich in sämtlichen laufenden Rechtsstreiten weltweit von enormer Bedeutung sein, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Lockstep-Approach. Die Maßnahmen, die Anti-Corona-Maßnahmen sind weltweit völlig identisch. Lockdown, Masken, Abstand und basieren weltweit, allesamt ausschließlich auf dem Drosten-Test und auf der Drosten-Behauptung zur asymptomatischen Infektion. Beides kommt von Drosten, beides ist dann von der WHO weltweit empfohlen worden. Dann ist die WHO ein bisschen zurückgerudert. Das gehört wahrscheinlich zu dieser Psychoterror-Nummer, ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen Verwirrung, ein bisschen Desorientierung. Aber inzwischen können wir uns jedenfalls auch auf die WHO stützen für die Feststellung, dass der PCR-Test alleine jedenfalls überhaupt nichts über Infektionen aussagt. Schön ist natürlich auch die ausführliche Stellungnahme der Sachverständigen, das ist Professor Kapstein zu den Masken und auch des Psychologen Professor Kuhnwandner. Das habe ich aber noch nicht alles gelesen. Das sollte man sich, glaube ich, weil es weitgehend allgemeinverständlich ist, sollte man sich ruhig mal angucken, auch als Nichtjurist.
Definitiv. Und ich finde natürlich, jetzt ist es eine sehr spannende Phase. Und ich denke, sind natürlich gespannt, was da die sogenannte Gegenseite unternehmen will. Auch wenn sie das versuchen, in Berufung zu gehen oder was auch immer. Da waren Experten dabei, wo ja das untersucht haben. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den du erwähnt hast, dass genau dieses Gutachten dafür einfach schwierig ist, das einfach zu kippen. Einfach zu sagen, nein, das
Ja,
steht nicht, oder?
dieses Urteil kannst du gar nicht mehr angreifen. Das hat Bestand. Und da der sofortige Vollzug angeordnet wurde, bin ich jetzt mal gespannt, wie die Landesregierung, Thüringen, an die sich das zum Teil richtet, die Schulleiter und so weiter, wie die reagieren. Ne? Jetzt kommt es zum Schwur. Ist der Rechtsstaat noch da oder lassen Sie jetzt die Maske ganz fallen und sagen, uns interessiert der Rechtsstaat nicht mehr? Wir sind jetzt hier tatsächlich in einem totalitären Faschismus und darum müsst ihr machen, was der Führer befiehlt. Na, das
Also
wird die
Moment,
entscheidende Frage sein.
also wenn ich das richtig verstehe, weil das sind ja zwei Schulen, das kann man ganz einfach überprüfen. Am Montag müsste die ganzen Maßnahmen an diesen zwei Schulen weg sein.
Ja, so ist es.
Das kann man ganz
Der
einfach
sofortige,
überprüfen.
also ich meine hier, das ist das Besondere. Ich versuche mal ganz nach vorne zu gehen, dann kann man das im Tenor, also so ein Urteil besteht aus dem Rubrum, da stehen die Namen der Beteiligten drin und das Gericht, Rubrum deshalb, weil das früher rot war. Und danach kommt der Tenor, also das ist der Ausspruch. Das ist das, was du hier unter erstens findest, den Leitungen und Lehrern der Schulen der Kinder A geboren am so und so vielten, B
Na?
geboren am so und so vielten, bla bla bla. Wird untersagt, für diese und alle weiteren an diesen Schulen unterrichtenden Kinder und Schüler Folgendes anzuordnen oder vorzuschreiben. Erstens im Unterricht und auf dem Schulgelände Gesichtsmasken aller Art, insbesondere Mund-Nasen-Bedeckung, sogenannte qualifizierte Masken, FFP2-Masken oder andere zu tragen. Zweitens Mindestabstände untereinander oder zu anderen Personen einzuhalten, die über das vor dem Jahr 2020 Gekannte hinausgehen. Und drittens an Schnelltests zur Feststellung der Virus SARS-CoV-2 teilzunehmen. Und dann kommt noch ein bisschen was. Und dann kommt der Punkt 4. Die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung wird angeordnet. Genauso ist es. Jetzt sind wir gespannt. Wie reagieren die?
Also das
Werden
heißt
sie
ganz
also.
klar, am Montag können wir feststellen, gibt es in Deutschland noch einen Rechtsstaat oder gibt es ihn nicht mehr?
Genau, darauf läuft es hinaus. Genau darauf läuft es hinaus. Ja, also so viel dazu. Wir haben, das will ich kurz anreißen, weil das, glaube ich, sehr aufschlussreich und für andere Unternehmer sehr motivierend war. Wir hatten dann vier Unternehmer bei uns, Frau Lehmann, die ein großes Bekleidungsgeschäft im Norden Deutschlands hat. Die hat davon berichtet, dass sie nur noch 20 bis 50% des normalen Umsatzes macht, dass sie auch selbst komplett traumatisiert ist, wenn sie nur immer sieht, wie die Türen zu sind zu ihrem Geschäft, die Kunden, die zwischendrin mal reinkommen konnten und sich so gefreut haben, dass man wieder persönlichen physischen Kontakt hat, trotz Maske. Das sei ihre Nische, in der sie immer erfolgreich gewesen sei, der persönliche Kontakt zum Kunden. Das können ja die Fernabsatzgeschäfte nicht bieten. Die können dir ja nicht sagen, hier, guck mal, fass mal an oder ja, sieht gut aus an Ihnen oder so. Alles nicht möglich. Dieser persönliche Kontakt, den vermisst sie sehr. Und sie weist auch darauf hin, dass die meisten Unternehmer, die sie kennt, entgegen der Meinung mancher ihrer Kunden, keineswegs finanziell abgefedert sind. Ein bisschen was an Altersvorsorge war da. Die braucht man aber ja als Altersvorsorge. Das haben viele Unternehmer jetzt aufgebraucht. Das haben uns auch andere erzählt. Sie kennt im Gegensatz dazu niemanden, der krank ist, niemanden, der gestorben ist. Sie kennt auch niemanden, der irgendeinen kennt, der krank ist oder gestorben ist. Sie fragt sich also schon seit langem, wo hat das, was hier passiert, irgendwas mit der Realität zu tun? Sie sagt, was sie beobachtet, sei ein echter Verfall der Kultur. Ein echter Verfall der Kultur. Es reiche jetzt langsam auch sehr vielen Kunden. Problem bei ihr in der Bekleidungsbranche ist, dass die Altware, da fragte Antonia Fischer sie danach, was machen Sie mit der Altware? Sagt sie, ja, was sollen wir machen? 70 bis 80% Abschläge verkauft, mit 70%, 80% Abschlägen verkauft. Trotzdem ist noch sehr viel übrig. Also es ist eine Frage der Zeit, dann bricht das zusammen. Und sie sagt, wir müssen uns wehren. Und das ist was, was alle Unternehmer sich merken sollten. Ich komme gleich dazu, warum. Wir haben danach Axel Turk gehabt. Der betreibt eine Gießerei, die im Familienbetrieb seit 92 Jahren ist. Er sagt, es hat schwerste Einbrüche gegeben, aber dann plötzlich im letzten Herbst ging es wieder hoch. Dann kamen die Aufträge wieder. Die Frage ist, wie lange noch? Wenn die Kunden pleite sind, werden sie auch bei ihm nichts mehr kaufen. Aber er sagt, was ihn trotz der jetzt im Moment positiven Auslastung, was ihn sehr bewegt, ist die Situation der Mitarbeiter. Denn viele Mitarbeiter machen sich enorme Sorgen um ihre Kinder, müssen auf ihre Kinder aufpassen, wenn da plötzlich so eine Quarantäneanordnung kommt. Und kommen auch in den Fällen, wo es da um Kurzarbeit geht, kommen mit dem Kurzarbeitergeld ja gar nicht zurecht, weil sie brauchen mehr, um leben zu können. Das hat er wohl ausgeglichen. Hat darüber berichtet, dass er so eine Art Protestfahrt unternommen hat mit dem Fahrrad von Lüdenscheid bis nach Berlin und wollte dann in Berlin der Kanzlerin eine Botschaft übergeben. Ein Polizist hat die dann gesehen, hat das sehr bewundert, und gesagt, Mensch, mit dem Fahrrad bist du hier aus Lüdenscheid ganz angekommen. Und hat dann zu ihm gesagt, wie, Sie wollen das jetzt im Kanzleramt der Kanzlerin übergeben. Und dann fand ein sehr bezeichnendes Gespräch statt. Der Polizist sagte zu uns, glaubst du denn im Ernst, dass das irgendjemanden da drinnen interessiert? Das ist genau der Eindruck, den die ganze Welt hat von den jeweiligen Regierungen. Es interessiert keine Sau, was da draußen los ist. Danach kam Herr Ollhoff, es ist einer der Geschäftsführer des größten Barfußschuhunternehmens hier in Deutschland, das ist die Firma Leguano. Er sagte, diese ganzen widersprüchlichen Meldungen, die es da draußen gibt, die dienen doch offensichtlich nur dazu, uns zu verwirren. Er könne nicht ansatzweise irgendeinen Bezug zur Realität erkennen, insbesondere bei den Masken hat er darauf hingewiesen, das weiß doch jeder Idiot, dass der Mensch Sauerstoff braucht. Er hat dann den Vergleich gezogen, Mensch kann, ich weiß es nicht mehr, 28 Tage ohne Essen auskommen, vielleicht 8 Tage ohne Trinken, aber Sauerstoff nur 2 Minuten. Wenn also da die Sauerstoffzufuhr beengt wird, wenn man also eine Maske tragen muss, dann wird sie zwangsläufig verschlechtert, dann müsste doch eigentlich jedem Menschen einleuchten, dass das nicht gut sein kann. Wir hätten inzwischen eine Gesellschaft von Hypochondern. Er sagt, das ist ein kardinales Verbrechen, was hier, ohne dass es irgendeinen Nutzen hat, durch diese Maßnahmen begangen wird. Und fragt sich auch, warum passiert das alles? Warum passiert das alles, wenn es doch offensichtlich ist, dass es nicht um Gesundheit gehen kann? Weist dann auch darauf hin, eigentlich genauso im Anschluss an das, was der Rabbi gesagt hat, was viele andere gesagt haben. Es gibt ja alternative oder komplementäre Heilmöglichkeiten. Vitamin D zum Beispiel, da haben wir eine große Deficiency, großen Mangel hier in Nordeuropa. Das haben die Schweden uns auch gesagt. Da muss eben ein bisschen was ergänzt werden. Haben wir von verschiedenen Leuten schon gehört, von Medizinern, jetzt auch von ihm. Weist genauso wie der Rabbi darauf hin, was soll diese ganze Chemie, wenn wir doch mit gesunder Nahrung, Bewegung, ausreichend Schlaf, genauso wie es der Rabbi gesagt hat, uns gesund halten können. Und das Ergebnis war dann bei ihm und auch bei den anderen beiden, bei Frau Lehmann und auch vorher schon bei Herrn Turk, die ursprünglichen Zweifel sind inzwischen einem tiefen Misstrauen einem tiefen Misstrauen gegenüber der Regierung gewichen. Also da glaubt keiner mehr der Regierung irgendwas. Wir haben dann noch Herrn Henrik Pahl gehört, der in Wacken ein Versand und auch ein Ladengeschäft betreibt mit 400 Quadratmetern, 10.000 Produkte. Das sind so Ritterhemden, Helme und solche Sachen. Er sagte, dafür gibt es weltweit einen Riesenmarkt. Nur jetzt sei alles zum Erliegen gekommen. Die Reserven seien alle weg. Auch die Veranstaltungsbranche sei kaputt. Da würde nichts mehr gehen. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass man jetzt aufhört zu reden und anfängt zu handeln. Das ist ein Aufruf, der sich an alle Unternehmer richtet. Warum sei man so träge gewesen, fragt er sich. Ja, aus Angst. Wohl aus Angst, dass man, wenn man laut wird, noch größere Zwangsmaßnahmen zu befürchten hat. Aber er sagt, jetzt gibt es nichts mehr zu verlieren. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann sind wir alle kaputt. Zum
Was
Schluss hatten wir dann.
ist der Punkt jetzt erreicht bei den Unternehmen, wo du das Gefühl hast, jetzt ist der Zapfen ab, weil nach dem Motto, jetzt tiefer geht es nicht mehr, jetzt müssen wir raus, jetzt spielt es keine Rolle, was sie da noch für Maßnahmen ergreifen. Wenn wir jetzt nichts machen, ist es wirklich Game Over.
Der Punkt ist erreicht. Der Punkt ist erreicht. Es mag den einen oder anderen noch geben, der tatsächlich glaubt, dass er irgendwie durch die Krise durchschlittern kann. Es gibt ja auch Teile der Wirtschaft, die gut laufen. Also Gartenbau zum Beispiel, weil eine Menge Leute natürlich aus Angst davor, dass ihr Geld bald nichts mehr wert ist, versuchen, ihr Geld zu investieren, indem sie in werthaltige Assets investieren. Also beispielsweise ihren Garten neu machen lassen, Pool einbauen oder eine neue Küche kaufen oder sowas. Dem Teil der Industrie oder dem Teil der Wirtschaft vielmehr geht es gut. Aber auch dem Axel Turk geht es ja gut. Er ist nur klug genug, zu Ende zu denken. Und er weiß, wenn er nichts macht, dann hat er irgendwann keine Kunden mehr. Denn die Kunden, die jetzt vielleicht noch zahlungskräftig sind, die würden ja dann auch irgendwann, wenn es so weitergeht, und im Moment sieht es ja so aus, als würde die andere Seite und ihre Marionetten daran arbeiten, den Lockdown permanent zu machen, wenn es so weitergeht, dann ist irgendwann für alle Schluss. Und dann kann sich keiner mehr wehren. Also besser jetzt, oder wie Bobby Kennedy sagt, besser stehend in den Stiefeln kämpfen und untergehen, als auf die Knie sinken und gar nichts machen. Also das hat die Unternehmerschaft inzwischen, glaube ich, sehr klar erkannt. Wir haben dann zum Schluss noch Herrn Ingo Ritter, das ist ein Gymnasiallehrer aus Sachsen, angehört, der ein sehr bewegendes Video übrigens auch gemacht hat. Und der hat sich damit befasst, dass hier die Lehrer ja angewiesen werden, erstens sich gegenseitig zu testen und zweitens auch die Tests an ihren Schülern zu überwachen. Und dann hat er im Detail, ich musste leider früher weg, weil ich ja in den Zoom mit den Amerikanern musste, habe das nicht mehr ganz mitgekriegt, gucke ich mir noch an. Er hat im Detail und offenbar sehr gut nachvollziehbar, wie ich hinterher aus den Zuschriften gesehen habe, dargelegt, dass das Ganze von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn macht. Die Anweisungen zu der Verwendung der Tests sind widersprüchlich, machen null Sinn. Wie man jetzt aus dem Urteil aus Weimar sieht, machen die nicht nur null Sinn, sondern diese Tests bringe nichts und dieses Mal wohlgemerkt auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens, auf einem Sachverständigenzeugnis, nämlich von Professor Ulrike Kämmerer beruht. Diese Masken bringen nichts, sie sind gefährlich. Dieses Mal beruht das auf der Einschätzung eines Sachverständigen, nämlich der Professor Kapstein. Und Kinder werden dadurch psychisch kaputt gemacht durch all diese Maßnahmen, dieses Mal beruhend auf dem Sachverständigengutachten von Professor Kubantner. Also sollte man sich angucken. Ich werde es auf jeden Fall tun, weil wir das und die Kollegen werden es auch tun, weil wir das alle natürlich in unsere Schriftsätze mit übernehmen. Das ist das Neueste, Umfangreichste, was es dazu gibt. Aktueller geht es nicht.
Ja, es ist natürlich ein Hammerurteil. Es gibt, sind natürlich gespannt. Ich glaube, alle sind gespannt an den zwei Schulen. Was passiert am Montag? Weil ich glaube, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Sache. Wird das wirklich umgesetzt? Oder was fällt Ihnen noch ein? Wie du es vorher gesagt hast, das wird der Wendepunkt sein. Gibt es in Deutschland noch wirklich den Rechtsstaat? Oder ist jetzt wirklich abgeschafft? Das ist das, was man wieder einfach wirklich so zusammenfassen kann. Ich bin selber auch sehr gespannt. Und ich denke mir, wenn ich das jetzt rechtlich richtig verstehe, ist es natürlich auch möglich, dieses Urteil dann weiter für andere Schulen anzuwenden, dass es dann einfacher ist, sich auf das zu, dass das eine Basis ist. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
Ja, das Urteil ist weltweit anwendbar. Es ist, wie ich eben gesagt habe, sind das Tatsachenfeststellungen, die weltweit eine Rolle spielen. Weil, nehmen wir nur den PCR-Test. Dieser berüchtigte Drosten-PCR-Test ist die Blaupause für alle anderen PCR-Tests. Mhm. Das heißt, alle Maßnahmen, die weltweit ergangen sind, beruhen auf diesem PCR-Test. Haut man den PCR-Test weg, dann haut man sozusagen die Beine unter dem Tisch weg und das ganze Kartenhaus, was draufsteht, kracht zusammen. Die Maßnahmen, die hier konkret betroffen sind, also damit sind auch die Maskenmaßnahmen und die Abstandsregeln und so weiter, sind alle ohne Grundlage, ohne Tatsachengrundlage. Aber trotzdem gibt es auch dazu noch gesonderte gutachterliche Stellungnahmen, einmal von Professor Kubantner zu den psychologischen Problemen und Folgen, aber natürlich auch, was die Maske selbst angeht. Die Grundlage ist sowieso weg, wenn der PCR-Test weg ist, ne? Aber was die Maske selbst angeht, da gibt es auch nochmal die gutachterliche Einschätzung von Professor Kapstein. Das ist weltweit von Bedeutung. Überall, ja. In allen Schulen, aber auch für alle Menschen. Der PCR-Test betrifft nicht nur Kinder.
Absolut. Also das hätte dann Folge, dass man das weiterziehen kann. Ich denke ja, grundsätzlich müsste ja die Regierungen beweisen, dass eine Maske nützt, weil sie es nicht können, ziehen es einfach durch, bis endlich mal ein Richter sagt, stopp. So geht's nicht weiter und da sind wir jetzt, zumindest mal an zwei Schulen. Das ist jetzt nicht das ganze Bundesland, aber immerhin sind es mal zwei Schulen, wo am Montag verfolgt werden kann, wird dieses Urteil umgesetzt. Das müsste man gemäß Gesetzgebung. Falls es nicht umgesetzt wird, haben wir, kann man sagen, ein rechtliches, heftiges Problem. Vielleicht erwachen dann andere Leute auch noch und sagen, hey, es kann nicht sein, wenn ein Richter das entscheidet, dass es trotzdem nicht umgesetzt wird. Oder hat jemand im Chat geschrieben, dass Wien ja eigentlich auch nicht umgesetzt ist, aber es ist, glaube ich, nicht genau die gleiche Sachlage. Das weiß ich jetzt nicht genau. Zum Beispiel, man hatte gesagt, Demonstrationen zu verbieten sei nicht okay. Und heute hat man dann mit vielen Absperrungen und so weiter die Demonstration eigentlich nicht so richtig akzeptiert. Weißt du dazu was? Ist das, du bist jetzt
also
natürlich
das
nicht
Österreich. Das ist, das Urteil aus Portugal hatte auch eine sofortige Konsequenz, nämlich die, dass die Leute, die in Quarantäne waren, sofort wieder rausgelassen werden mussten. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was die Konsequenz des Wiener Urteils war, aber dass dieser Entscheidung hier ist, wie du richtig sagst, sofort umzusetzen, nämlich ab Montag. Das ist eine klare Handlungsanweisung und hier wird sich insbesondere auch die Frage nach dem Gewaltenteilungsprinzip stellen. Ne? Die unterschiedlichen Gewalten müssen sich gegenseitig respektieren. Das bedeutet aber auch, dass die Exekutive nicht einfach machen kann, was sie will, wenn sie eine klare Anordnung von der Judikative bekommt. Und das ist hier passiert.
Ja, also find's Hammer. Ich bin natürlich, sind auch schon alle gespannt auf Montag, was sie sich da einfallen lassen. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Rechtsstaat in Deutschland noch haben und das auch umsetzen können und dann möglichst bald andere Schulen und natürlich am besten das, die ganze, das für das ganze Land in Deutschland und dann wäre das natürlich auch ein Signal für andere Länder. Ich denke, wenn mal ein Land wirklich kippt, dann kippen auch andere. Wir sehen natürlich jetzt auch Amerika, du bist ja stark verbunden. Da gibt es ja Staaten, die leben ohne Maßnahmen, die Zahlen sinken, denen geht es normal, die arbeiten, das ist schon fast wie Business as usual. Und
Ja.
plötzlich, wenn man da Videos sieht mit 40.000 Leuten im Stadion und da trägt fast niemand eine Maske, da muss man dann schon sagen, bitte rede nicht mehr von einer weltweiten Pandemie. Das ist einfach so nicht richtig. Das ist eine Lüge. Und vor allem, Sie müssen uns beweisen, dass das eine Pandemie ist. Das können Sie nicht, wenn man das genau recherchiert. Es ist keine Pandemie. Es war noch nie eine Pandemie. Das kann man jetzt nach einem Jahr ganz klar sagen. Vielleicht war das im März letzten Jahres nicht so klar, weil man nicht genau wusste, was passiert. Aber die Zahlen sind alle da. Die Fakten sind alle da. Es gibt da, man kann das nicht mehr anders, man kann es nicht mehr irgendwie schönreden, dass es vielleicht doch noch eine Mini-Pandemie war. Nein, Ioannidis mit seinen 0,15% hat es ganz klar gesagt. Ich glaube, der meistzitierte Experte in seinem Gebiet weltweit hat diese Studie rausgelassen. Auch die WHO hat klar gesagt, PCR-Test kann keine Infektion nachweisen. Haben wir mittlerweile auch, sogar für die WHO hat das gesagt. Also was, es ist ja alles da. Jetzt ist nur noch die Frage, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Puzzlesteine noch ein bisschen zusammentun und dann irgendwo mal die nächsten Gerichte entscheiden. Und dann, glaube ich, hätten wir gute Chancen, dass wirklich die Wende kommt. Also so, glaube ich, kann man das wahrscheinlich zusammenfassen.
So würde ich es auch sehen. Das ist ein reiner Machtkampf, der hier abgeht. Und die Masken werden immer weiter runtergezogen. Auf der anderen Seite, man kann, um es mal etwas plastisch zu formulieren, die böse Fratze der Autokraten immer deutlicher erkennen. Also jetzt kommt es zum Schwur. Gilt der Rechtsstaat noch was oder geht es tatsächlich nur noch um diktatorische Maßnahmen, die sich für nichts mehr interessieren, außer für die nackte Macht?
Absolut. Also das sehen wir genauso. Nächste Freitag, habt ihr schon Thema oder ist das noch offen?
Ein paar Themen habe ich vorhin besprochen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir einen kompletten
Okay.
Fahrplan haben. Ich schätze, übers Wochenende wird das noch was werden.
Ich habe jetzt gerade vom Klaus Könlein was bekommen. Schauen wir das auch noch schnell an, was er mir geschickt hat, wenn wir schon dabei sind. Jede Menge, ja gut, das wissen wir wahrscheinlich, ich zeige es trotzdem schnell. Hier, jede Menge freie Intensivbetten. Interne Aufstellung der Universitätsklinik zeigt, Covid-19 war bisher kein Problem. Also ich werde das natürlich auch verlinken, ich habe es gerade bekommen. Danke, Klaus, für das Zustellen. Ja, ja.
Gruß an Klaus, ein guter Mann,
Ein
ein
guter Mann,
guter Mann.
definitiv. Übrigens, ich habe, glaube ich, da noch was. Mal schnell gucken. Ich habe da noch was. Du hast gesagt wegen den Arbeitnehmern. Ist auch noch spannend. Ich habe da, was ich da war, das hier. Schau das mal an. So wegen Arbeitnehmer. Ich muss das mal lesen.
Ja, wer es
Kaum
glaubt, wird selig.
Ängste vor Jobverlust. Arbeitnehmer in
Ja.
Deutschland halten ihre Jobs für besonders sicher. Nur jeder Zweite bangt einer Studie zufolge um seinen Job.
Super, ne?
Das ist ja nur 50
50%
Prozent.
haben Angst um ihren Job, also hat keiner Angst vor Jobverlust. Also wirklich, wer da noch in den Mainstream-Medien irgendwas glaubt, an Informationen zu finden, dem kann man nicht mehr helfen.
Das ist abartig. Das ist wirklich unglaublich. Aber ja, so geht's los. Aber wir haben es heute auch wieder gesehen bei uns in der Schweiz, Mainstream-Medien, wie sie berichtet haben. Auf der einen Seite war die Live-Demo, auf der anderen Seite ging ich auf die Seite, dann habe ich die Berichte gezeigt. Da siehst du eins zu eins, wie sie lügen. Ich weiß auch nicht. Das Lügenkonstrukt wird eines Tages sowas von zusammenbrechen und da bin ich
Ja.
gespannt, wie sie sich da rauswinden wollen. Ich hoffe einfach sehr, dass es eine Gerechtigkeit gibt, dass diese Menschen auch an den Pranger kommen und da werden auch Anwälte und Rechtsanwälte, wie du das bist, dafür sorgen, dass solche Medien auch entsprechend ihre Strafe bekommen, weil das ist für mich Panik und Angstverbreitung von ganz, ganz spezielle Güte, was man nicht gutheißen darf. Und das darf auch künftig nie mehr passieren. Wir hatten das zwar schon mal, aber ich hoffe sehr, dass wir dieses Mal etwas daraus lernen. Weil das größte Übel, glaube ich, immer noch sind die Medien. Weil wenn ich behaupte, wenn wir die Medien, sage jetzt mal eine Woche mal übernehmen dürften mit sachlichen Fakten und Zahlen, ich glaube,
Wäre sofort Schluss.
die Bevölkerung würde die Welt nicht mehr verstehen und sofort waren wahrscheinlich Millionen von Leuten auf der Straße, weil sich alle verarscht fühlen. Das ist meine Meinung. Zu dem stehe ich
Es wäre
einfach.
sofort Schluss, gebe ich dir recht.
Rainer, es hat wieder super Spaß gemacht. Schauen wir am nächsten Freitag und vor allem können wir natürlich auch am Montag schauen, rückblickend, wie das umgesetzt wurde. Ich hoffe, dass das klappt. Vielleicht haben wir schon andere Gerichtsurteile. Ich weiß, dass im Hintergrund viele Menschen wie du und auch andere, Beate Banner und so weiter, fleißig am Arbeiten sind. Und ich bin sicher, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dass solche andere Gerichte folgen werden und diese ganze Maßnahmen ein End, weil ich denke, wenn die Maske fällt, ist es vorbei, weil das ist, glaube ich, für mich wirklich so ein Zeichen, wie wir früher mal hatten. Das braucht kein Mensch mehr. Und es ist klar, viele Menschen sind noch in der Angst und da muss man einfach raus. Und darum, liebe Menschen, weg von der Angst, geht in die Liebe und versucht wirklich sachlich zu recherchieren. Und mir geht es nicht darum, dass ihr mir glaubt oder dem Rainer glaubt, sondern mir ist es wichtig, dass ihr selber die Eigeninitiative habt, um zu recherchieren, um eine zweite Meinung einzuholen, um dann zu entscheiden, was für euch stimmig ist. Und ich glaube, das ist das, was wir wahrscheinlich die meisten Menschen jetzt gelernt haben, dass man wieder zurück in die Eigenverantwortung kommt. Lieber Rainer, bis sehr bald. Ich wünsche dir was. Genieß den Abend und keep in touch.
Bis dann, schönes Wochenende.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
So, was wieder für ein tolles Gespräch. Ich schaue mal schnell in den Chat. Ich will mit Roger zu Ivan. Ich will das auch. Definitiv. Ich gucke jetzt noch. Ich mache dann wahrscheinlich später noch eine. Vielleicht noch eine Sendung. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt Hunger. Ich habe jetzt, merke gerade, lange nichts mehr gegessen. Wenn da, genau, die mich noch nicht kennen, da ist der Kanal. Unten habt ihr den Kanal, pickel.tv werdet ihr alles finden. Danke, sehr gerne. Wie viele sind wir eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich gucke mal. Wir sind ein paar, 8000, 9000, fast 10.000 Menschen schauen zu. Mega cool. Ich glaube, es war wichtig, dass ihr das mitbekommen habt. Ich bin gespannt auf Montag, was da abgeht. Das wäre natürlich der Hammer, wenn endlich, es sind erst zwei Schulen, aber immerhin mal zwei Schulen, nicht mehr diese Maßnahmen umgesetzt werden. So, Rainer Film mal wieder Hammer. Ich finde ihn auch mega. War cool. Lass es dir schmecken, ja, mache ich. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Vor allem ganz, ganz lieben Dank an alle Schweizer, die in Altdorf waren. Es war wunderschön. Es hat mich sehr berührt, die Nationalhymne zu singen, zu hören. Dann auch diese Kuhglocken, die Trichler sagen wir im Walliser Deutsch. Es war schön. Dann vielen Dank an Daniel Stricke, der war vor Ort mit der Kamera. Natürlich auch an Werner mit WD Kur und auch Rigi Rüegg, vielen Dank, dass ihr die Bilder gezeigt habt. Ja, und wir haben heute auch bewiesen, wir brauchen keine bewilligte Demo oder was auch immer, dass wir einfach zusammenkommen. Wenn wir ganz viele sind, haben die keine Chance. Denkt daran, wir sind viele und wir werden immer mehr. Und am Schluss natürlich, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und heute, glaube ich, kommt ein schönes Lied mal wieder von unserem lieben Alex. Deutschland, zeig dein Gesicht. Einen wunderschönen Abend und bis bald. Danke für alles.
Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf. Kämpf für dein Recht, lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass dein